Wir hören auf Gottes Wort zum heutigen Sonntag, Fortsetzung im Danielbuch. Ich lese Daniel 6, die Verse 1 bis 6 und 26 bis 29. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der Herr Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Ich lade Sie ein, zu Gebet und dem anschließenden Lied sich zu erheben. Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht, du gingst vor aller Zeiten Lauf in unerschaffener Klarheit auf. Du Lebensquell, wir danken dir, auf dich lebendiger hoffen wir, denn du durchdrangst des Todes Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht. Du ewige Wahrheit, Gottes Bild, da du den Vater uns enthüllt. Du kamst herab ins Erdental mit deiner Gotterkenntnisstrahl. Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, für uns durch Finsternis zum Licht. Bleib auch am Abend dieser Welt, als unsere Hilf uns zugesellt. Red nun mit deinem Wort, als unser Hirt und sicherer Hort, denn daran dürfen wir dich erkennen und wollen dich allein unseren Herrn und Meister nennen. Amen.
Es ist schon ein paar Jahre her, da machte Scopa eine Umfrage und erstaunlicherweise gehörte die Verlässlichkeit oder vielleicht auch weniger erstaunlicherweise zu den wichtigsten Werten. Die Spitzenreiter waren in der Bundesrepublik Deutschland 25,5% Ehrlichkeit, an zweiter Stelle dann die Verlässlichkeit, 16,7% und dann der Respekt mit 11,7%. Und Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, das ist auch das, was diesen Mann, mit dem wir uns heute schlaglichtartig beschäftigen, auszeichnet nach dem Zeugnis der Bibel. Wir sind mit Kapitel 6 ja am Ende der Daniel-Geschichte. Gott hat es uns einfach gemacht. Ich wiederhole das immer wieder. Daniel 1 bis 6, Daniel-Geschichte und Daniel 7 bis 12, Daniel-Gesichte oder Visionen. Und ich habe mir diese sechste Kapitel in drei Einheiten aufgeteilt. Letzten Sonntag haben wir ja über den Neid gesprochen. Wir haben gesehen, wie der Neid der Minister, der Mitminister und der Satrapen ihr Herz zerfressen hat und was sie sich vielleicht am Anfang selber nicht vorstellen konnten, das ist dann Wirklichkeit geworden. Sie haben nicht nur Rufmord begangen, sondern am Schluss eben auch versucht. Es ist gescheitert, weil die Löwen nicht mitgespielt haben. haben dann auch einen buchstäblichen Mord begangen. Und wir haben gesehen, wie Neid und Eifersucht die Herzen zerfressen kann und wie das wie eine rote Linie durch die ganze Geschichte geht. Und dass auch unsere Herzen in Gefahr sind und dass Herzen nur gesunden und heil werden können, auch von Neid und Eifersucht bei unserem Herrn Jesu. Nun, heute im zweiten Teil habe ich Daniel als Mensch, als Mann Gottes in der Mitte. Ich habe es überschrieben, ein Mann geht seinen Weg. Und dann den dritten Teil, da wollen wir über die Löwengrube reden und auch ihr prophetisches Vorbild. Schauen wir uns Daniels Verlässlichkeit und Treue an, dann Gottes Verlässlichkeit und Treue. Und dann ist natürlich die Frage, wie können wir so sein, wie Daniel war und wie Gott ist. Nun, Daniel hat eine steile Karriere und das Erstaunliche ist, dass er trotzdem demütig geblieben ist. Treu und demütig. Auch dort, wo ihm seine Treue Gott gegenüber Nachteile einbrachte. Ist schon erstaunlich, wenn man so aufgestiegen ist, dass die Leute, die schnell nach oben kommen, sind immer ganz besonders in der Gefahr. Wir haben ja viele, viele, viele Geschichtsbeispiele. Wir haben auch viele Beispiele von Leuten, die gesagt haben, das möchte ich einmal nicht und sind dann doch stolz und überheblich und geworden und haben sie abgekapselt, sich von Ja-Sagern umgeben lassen und von Abnickern. Ich denke jetzt zum Beispiel an Kaiser Wilhelm II., so circa 100 Jahre her, ein bisschen länger, da hat er ja eine Romreise gemacht. Und damals gab es ja noch bis 1917 das Osmanische Reich. Und im Unterschied zu General Allenby, der 1917 die britische Mandatszeit eben mit seinem Zug oder mit seiner Aufrichten der Regentschaft in Jerusalem, die Mandatszeit der Briten von 1917 bis 1948, durchführte. Im Unterschied zu General Allenby, der vom Pferd abgestiegen ist und zu Fuß in die heilige Stadt gezogen ist, weil er sagte, ich kann nicht hoch zu Ross in die heilige Stadt, in die Stadt des großen Königs einziehen. Ganz anders einige Jahre zuvor, Kaiser Wilhelm II., der Sultan hat extra ein Stück Mauer und das Tor vergrößern müssen, eine Mauer rausbrechen müssen, damit er hoch zu Ross stolz einziehen kann. Es ist leicht, am Anfang vielleicht noch demütig zu sein, aber schwer am Ende. Wenn ich nun Barack Obama, der ja 2008 von den Demokraten nominiert wurde als Präsidentschaftskandidat und tatsächlich auch gewählt wurde, wenn ich ihn nun erwähne, will ich nicht sagen, dass er stolz geworden ist oder so, aber für das Zeugnis, was am Anfang sein Ding ist, er sagt, ich nehme mit großer Demut diese Nominierung an. Aber am Anfang ist leicht, am Schluss ist schwer. Und wir merken doch, dass alle, wie wir vielleicht verbal sagen, ja, ich lasse mir gern was sagen, ich lasse mich gern korrigieren, ich will doch nicht auf dem hohen Ross sitzen. Aber wenn dann jemand kommt in unserem Spezialgebiet und sagt, ja, so geht das nicht, dann piekt's doch, stimmt's? Was will der? Warum der? Und so weiter. Also da ist es sehr schwer. Und umso erstaunlicher ist eben die Art Daniels. Und wie wir sehen werden, das geht nur in der Gemeinschaft mit Gott. Das hält uns in der Demut. Also was ist schon ein hoher Offizier, wenn er ständig mit dem Generalstab unterwegs ist? Da ist ein Major, Oberstleutnant oder Oberst gar nichts Besonderes. Alles andere sind Generäle. Ja? Und dieses schwache Bild soll zeigen, wenn wir mit Gott Umgang haben, dann wird uns immer wieder neu bewusst, wer wir eigentlich sind im Vergleich zu Gott. Und ob jetzt einer 1 Millimeter oder 1,2 Millimeter beim Erdboden ist, das ist im Vergleich zum Mount Everest Gottes völlig egal. Da kann der sich vielleicht vom Menschen was einbilden für seine 0,2 Millimeter oder 2 Millimeter, aber eben nicht in Realität. Für mich ist als Führungsqualität wichtig zu sehen, wie Menschen mit den einfachsten Mitarbeitern umgehen. Nicht augengefällig, es gibt auch so eine joviale Art, so das ist dann so aufgesetzt, hält sich dann wirklich, ist da durchaus autoritär und auch Selbstbewusstsein, aber Jeder Mensch ist auch im gefallenen Zustand ein Ebenbild Gottes und von Gott geachtet, geliebt und gewürdigt. Und deswegen sollen wir auf niemand, auf gar niemand herunterschauen. Und mögen wir noch sonst eine Position haben. Und mögen wir 50 Mal überlegen sein und 1000 Mal mehr wissen und 10 Mal mehr verdienen. Das sind keine Kriterien. Es steht uns nicht zu, andere Menschen, die Gott geschaffen hat, die Gott liebt, die Gott retten will, von oben her zu behandeln. Das ist eine große Sünde. Isaac Newton, ein genialer Physiker, hätte später bestimmt den Nobelpreis bekommen, den gab es aber damals noch gar nicht. Von ihm wird überliefert, dass er jeden Morgen, wenn er das Haus verlassen hat, sich vor Gott verbeugt hat. Allein das Wissen, da ist einer, der ist über mir, macht demütiger. Nun, Daniel wird nicht nur Demut bezeugt, sondern auch eine große Gerechtigkeit und Klugheit. In Hesekiel steht es, da wird er ganz ausgezeichnet genannt. Es heißt ja in unserem Text, in ihm war ein herausragender Geist. Wir wissen, wie dieser Geist genannt wird im Neuen Testament, der Heilige Geist, der Geist Gottes. Martin Luther hielt viel von der Person Daniels. In seiner Vorrede zum Propheten Daniel 1530 schreibt er, welch ein trefflicher, großer Mann Daniel vor Gott und der Welt gewesen ist. Es ist unter allen Abrahams Kindern keiner so hoch in der Welt erhöht als Daniel. Nehmen wir uns mal 5 kurze Schlaglichter aus seinem Leben, um seine Verlässlichkeit, Treue und Festigkeit zu illustrieren. Fängt schon an im Alter von 12 bis 15. Ich meine, das war eine andere Zeit. War Krieg, Belagerung, die sind anders gereift. Noch vor 100 Jahren wurden junge Menschen viel früher in die Verantwortung genommen. Aber trotzdem, mit 12 bis 15 zu sagen, ich verunreinige mich aus kultischen Gründen nicht mit der Speise des Königs, das hätte ihn den Kopf kosten können. Zumindest, dass man gesagt hätte, was will der an der Elite-Unis Babel? Soll er doch Steine schleppen im Steinbruch oder sonst was, wenn er glaubt, er kann so arrogant hier mit der Majestät umgehen, die ihn gewürdigt hat, in seine Elite-Uni zu gehen. Aber er bleibt treu gegen Gott und Gott gibt ihm Gnade. Ein zweites Schlaglicht. Wieder riskiert er sein Leben. Vielleicht gar nicht so viel später, als er sein Vertrauen in Gott setzt, als Nebukadnezar alle Weisen von Babel umbringen lassen wollte und er erlebt eine wunderbare Rettung. Dann denke ich als drittes Schlaglicht an den mutigen, festen Auftritt von Belsazar. Das waren ja apokalyptische Tage. Das kann man sich ja gar nicht gespenstisch genug vorstellen, wenn draußen die Meder-Perser stehen. Die Stadt ist schon gefallen, die riesige Palastzitadelle galt als uneinnehmbar, aber trotzdem, da muss man erstmal die Chuzpe, da noch eine Fete machen, sich zu besaufen und die Götter zu loben und dann noch zu allem Überfluss die goldenen Gefäße des Gottes Israels holen lassen, daraus zu trinken und in praktisch mit den Gefäßen in Gegenwart des alleinigen Gottes die Götter zu rühmen. Und dann kommt ja diese Schrift an der Wand, da macht Gott ja nur und schon fällt die ganze Herrlichkeit zusammen. Da heißt es, wörtlich müsste man übersetzen, es lösen sich die Bänder seiner Knie. Also dem wackelten die Knie. Die ganze Herrlichkeit sinkt augenblicklich, wenn Gott nur ein kleines Schräubchen dreht. Da kommt so ein kleiner Freund, in Anführungszeichen, oder ist es eine Sie, ich weiß es nicht, die Corona. Keine Angst, ich sage jetzt nichts über Corona. Ich sage nur, irgendwie so ein winzig kleines Teilchen macht die ganze Welt verrückt und jaloux. Und das sind ja, also ich sage mal, wenn Sie ein bisschen das prophetische Wort kennen, müssen Sie sagen, das ist ja, naja, ich will es schon als Wehe bezeichnen, aber da kommen noch ganz andere Dinge. Da wackelt es nochmal ganz anders. Und schon ist alles durcheinander. Und schon ist alles jaloux. Und schon bricht viele Herrlichkeit zusammen. Da werden wir noch ganz andere Dinge in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erleben. Also, aber Daniel wird gerufen und vergessen worden. Da sieht man schon, Leute, die glauben, sie sind der Nabel der Welt, die haben auch kein Auge für andere. Da bin ich. Ja, und dann noch ich. Vorher war vielleicht, war da was, weiß ich nicht. Und nach mir kann ja nichts Gutes kommen. Das haben schon viele gedacht, die jetzt 1,80 tief liegen. Das haben schon viele gedacht, wenn ich mal nicht mehr bin, dann wird aber das Unternehmen. Wenn ich mal nicht mehr bin, dann wird das Glaubenswerk. Wenn ich nicht mehr mal die Hand drauf halte, dann wird, da hat Gott gesagt, weißt du was, ich nehme dich mal zur Seite. Wir brauchen dich gar nicht unbedingt. Nur mal, um dir das so zu zeigen. Also der kommt, und was er jetzt sagt, das hätte ihn nicht den Kopf kosten können. Besoffen wie die waren und brutal und radikal, so einem Mächtigen die Meinung zu sagen, du bist ein Leichtgewicht, du bist ein Luftikus, du zählst gar nicht und heute Nacht oder in der nächsten Zeit wirst du sowieso beseitigt. Viertes Schlaglicht. Jetzt kommen wir ins Kapitel 6, das andere war Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 5, jetzt sind wir in Kapitel 6. Er gehorcht Gott mehr als den Menschen. Mit dem Satz kann man natürlich auch viel Unfug treiben, ist ja klar. Man kann Gott auch gehorchen, indem man Menschen gehorcht. Das ist sogar der Normalfall. Oder haben Sie mir dem Chef schon mal gesagt, wenn er sagt, ja also Herr Meier, Herr Müller, Frau Jansen oder wie auch immer, heute machen Sie Folgendes. Nein, in meiner Bibel steht, du sollst Gott mehr gehorchen. Und was er heute für einen Auftrag für mich hat, das weiß ich noch nicht. Aber ich darf mich nicht blockieren mit ihren unwichtigen Dingen. Ja, oder es ist eigentlich so primitiv gewesen. Aber denken Sie auch an die vielen, vielen Vorschriften, Regelungen, die wir selbstverständlich in großer Treue halten dem Staat gegenüber. Das ist für einen Christ geradezu ein Zeugnis. Es kann und es mag der Punkt auch in unserer Zeit kommen, wo das wirklich zum Konflikt führt. Das sehe ich aber noch bei weitem nicht. Aber es mag sein, gestern hat mich von einem relativ bekannten Verkündiger eine Einschätzung erreicht und er sagte, die ganze Gender-Sache, wenn das alles in Gesetzesform gegossen wird und verpflichtend wird, das könnte eine schwierige Sache für die Gemeinden werden. Das könnte eine schwierige Sache für die Gemeinden werden. Ja, also jedenfalls, Daniel gehorcht mehr, ist wieder bereit zu sterben. Er betet trotz Verbot, ist ja klar, da musst du Gott mehr gehorchen. Kannst du nicht beten, Bibel lesen oder die Gemeinschaft verbieten lassen. Das sind absolute No-Gos. Und Gott rettet ihn ja dann wunderbar. Es gab noch mehr Zeugen übrigens in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, die lieber ihr Leben gelassen hat. So wird überliefert von Basilius dem Großen, einer der kappadozischen Väter, 4. Jahrhundert. Er sagt, Besitz kann man mir nehmen, denn ich habe keinen. Er hat vorher alles verschenkt. Verbannen kann man mich, denn ich bin überall auf Gottes Erdboden zu Hause. Töten kann man mich, denn das bringt mich nur schneller zu Gott. Das gibt natürlich, wenn das wirklich Lebenshaltung ist, eine ungeheure Gelassenheit. Was soll schon passieren? Ein fünftes Schlaglicht, auch aus dem sechsten Kapitel. Er war nicht korrupt. Er war nicht korrumpierbar. Und das für diese Region und für diese Zeit, da ist man geradezu wie in Afrika heute in diese Position gekommen, um seinen Stamm zu bevorzugen, seine Verwandtschaft, seine Freunde und Pfründe und Ämter und Verträge zugunsten derer, die man mag und so weiter. Das war gang und gäbe. Ich weiß nicht, ob da ein Bauauftrag vergeben wurde, ohne dass irgendwie auch was für einen Mächtigen geflossen ist. Und jetzt haben die versucht, ihn da zu packen. Aber nun bekommt Daniel ein erstaunliches Zeugnis. Noah habe ich jetzt gerade gesagt. Haben Sie gewusst, dass in der Vulgata über die Tage Noahs, also die lateinische Übersetzung, steht, dass die ganze Menschheit korrupta war? Korrupt, käuflich. Menetekel für die Endzeit. Geld regiert die Welt. Da machen wir uns Geist. Oh, da brauchen Sie gar nicht so weit gehen. Ich glaube, Deutschland sinkt so langsam auch immer mehr ab in diesem Index, der das misst. Leider. Nun, bei Daniel, aus seiner Gottesbeziehung hat er auch eine intakte Beziehung zu Menschen, soweit es an ihm lag. Und da bekommt er in diesem fünften Schlaglicht, im sechsten Kapitel des Buches, ein außergewöhnliches Zeugnis. Vers 5, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden. Ich sage immer, wenn sie einen fertig machen wollen, finden sie immer irgendwas. Also den gibt es gar nicht. Aber das Erstaunliche war, sie haben jedenfalls nichts von Bedeutung gefunden, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden. Was für ein Zeugnis. Er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Gegenstück. Ich weiß von christlichen Arbeitgebern, von Christen, die wollen ja keinen anderen Christen im Unternehmen haben oder als Kollegen, weil sie dort ein Leben führen, das im gemeindlichen und biblischen Licht betrachtet, nicht dem entspricht, wie es sein sollte. Von einem großen Steuerberater, inzwischen ist er schon beim Herrn, hat er ein großes Büro, 30 Steuerberater angestellt. Er sagte, wenn ich auf Freizeiten war, dann sind viele von diesen Handwerkern und Selbstständigen zu mir gekommen. Was, du bist Steuerberater? Ja, da komme ich doch zu dir mit meiner Firma und so weiter. Und da sagt er so, gekommen ist nie einer danach. Weil ihm wahrscheinlich, das ist jetzt die Vermutung dieses Steuerberaters, zu Hause klar geworden ist, und vielleicht hat die Frau auch noch ein bisschen geholfen, dass ihm das klar wird, was dann alles nicht mehr geht. Also Daniel geprägt und verändert durch ein Leben in der Gegenwart Gottes. Nur so kann man treu, verlässlich sein. So ist Gott treu, verlässlich, unbestechlich und fest. Und das ist der Sinn der Botschaft heute Morgen. Wir können in seiner Treue treu sein. Wir können in seiner Verlässlichkeit verlässlich sein. Aus uns heraus nicht. Mission impossible. Ist unmöglich. Geht nicht. Aber noch mehr wie bei Daniel, der in der Gegenwart Gottes lebt und auf dem der Heilige Geist war, lebt ja in dem Neuen Testament seit Pfingsten der Heilige Geist in den Kindern Gottes. Wir haben die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Wir haben das Wesen Gottes. Wir können lieben, wie Gott liebt. Wir können vergeben, wie Gott vergibt. Wir können uns versöhnen, wie Gott sich versöhnt. Wir können barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Wir können treu sein, wie Gott treu ist. Wir können verlässlich sein. Auf den kann sich verlassen. Und wenn er es nicht kann, dann sagt er wenigstens ehrlich, du, so und so. Das ist ja auch schon ein Zeugnis. Aber er sagt heute, wenn er bei irgendeinem Fehler erwischt wird, ja, das war ich. Kann ich mal garantieren, dass ich nie nochmal einen Fehler mache. Ich habe immer das Beispiel vom Fußball, wenn man verloren hat. Wir haben nicht verloren. Der Ball, der Wind, der Schiedsrichter. Der Ball war schlecht aufgepumpt, der Wind war uns entgegen und der Schiedsrichter hat auch gegen uns gepfiffen. Und der Rasen war auch zu hoch. Wir hätten haushoch gewonnen, aber der Ball, der Wind, der Schiedsrichter. Ich kann nicht ehrlich sein. Ja, haben Sie, nee, das waren die Umstände, das war der Vertragspartner, das war mein Kollege, da hat der und der und da wird auch gelogen, dass die beiden sich biegen. Und was für ein Zeugnis, wenn mal einer sagt, ja, so war's, tut mir leid. Ich habe das schon erlebt, da weiß ein Chef zunächst gar nicht, der ist ganz verdattert, weil er schon darauf eingestellt ist, auf irgendwelche Ausreden oder man schwächt es ab. Ja, ich dachte, also es ist nicht ganz so schlimm, weil man dachte ja falsch und das war ein Fehler und ich habe es eigentlich gut gemeint. Nein, das andere sagt einfach, ich habe da missgebaut. Es wird ja auch nicht gerade gefördert. Wenn Sie so einen dann fertig machen, dann werden alle anderen sagen, das siehst du. Na gut, das nach am Rande. Wir dürfen auch Ungerechtigkeit ertragen, weil Gott Ungerechtigkeit ertragen hat. Das fällt mir natürlich unheimlich schwer. Ihnen auch, ungerecht behandelt zu werden oder vermeintlich ungerecht. Man ist ja nicht immer so objektiv. Man denkt sich ja auch viele Dinge. Ich denke daran, wie ein Bruder, der ein Glaubenswerk leitet, das ist nicht die Langsteinbare Höhe und Sie wissen auch gar nicht, wer es ist, der wurde in einer Besprechung, in einer Leitungsbesprechung vor versammelter Mannschaft von einem Freund und Bruder runtergemacht. Und er wurde immer heftiger in seinen Vorwürfen und so weiter. Und der leitende Bruder, Gründer des Werkes, war ganz still. Das sagt überhaupt gar nichts. Na, sagt ein anderer nach der Besprechung zu ihm, sag mal, er sagte, ich habe nur gebetet, Herr, halt die Nägel still. Halt mich als mit dir gestorben und gekreuzigt. Oh, weia, wenn da der Alte losgeschossen wäre. Ungerechtigkeit erleiden. Man darf sicherlich auch mal was sagen, man muss nicht alles schlucken. Aber grundsätzlich, dann kommen wir zum zweiten Punkt, Gottes Verlässlichkeit und Treue. Wenn Gott nicht treu wäre, auch wo wir untreu waren, dann könnten wir alle einpacken, dann müsste ich Ihnen heute Morgen sagen, wissen Sie was, gehen Sie Golf spielen, gehen Sie schwimmen, gehen Sie ins Wirtshaus, was weiß ich, machen Sie noch Reisen, solange man noch darf. Dann ist es alles umsonst. Denn wer will von uns, wenn Gott nicht treu ist und vergibt, bestehen? Gott liebt sogar seine Feinde und stirbt für die, die ihn ins Angesicht angespien haben, geschlagen haben. Es gibt einen bekannten Schriftsteller, der hat gesagt, wer hat denn dem Herrn den Speer ins Herz gestoßen? Das war ich. Wer hat ihn verleugnet? Das war ich. Wer hat ihn gekreuzigt? Das war ich. Verstehen Sie, der ist vom Geist, von der Sünde überführt worden. Es ist auch um meinetwillen. Auch ich bin schuldig. Und wie antwortet der Herr? Mit Hingabe, Liebe, Segnung, Kreuz, Bereitschaft, das Letzte zu geben. Ich habe mir überlegt, ob es überhaupt ein irdisches Beispiel gibt. Natürlich hinkt da alles irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob es das je gegeben hat. Es ist erfunden, fiktiv. Aber stellen Sie sich vor, so ein im KZ Auschwitz oder Birkenau, Auschwitz II, gepeinigter Jude, der die ganze Familie verloren hat, die ganzen Gräuel und alles mitbekommen hat, der hat nachher die Möglichkeit, einen dieser SS-Schergen, die besondere Quälgeister waren, zu retten. Und er macht das. Und er macht das. So en miniature ist es schon geschehen. In einem Prozess in den USA wurde ein Mann des Mordes überführt. Ich weiß die Details nicht mehr, aber die Bilder gingen um die Welt. Vielleicht haben Sie es auch gesehen. Und der Vater oder die Mutter, die Eltern des Ermordeten waren auch als Zeugen geladen. Oder war es die Ehefrau, weiß ich auch nicht mehr genau. Jedenfalls, selbst die Richterin konnte sich die Tränen nicht zurückhalten. Im Gerichtssaal, im Zeugenstand, hat der Vater oder der Ehegatte gesagt, ich vergebe Ihnen. Und der Mörder hat, also alle haben geheult und lagen sich in den Armen. Gott ist nicht nur einmal treu, sondern das ist Teil seines Wesens. Also er ist nicht heute treu und morgen untreu. Man kann sich auf ihn verlassen. Es ist nicht so wie in anderen Religionen, wo man gar nicht weiß, wie Gott morgen ist. Vielleicht ist er mit dem falschen Fuß aufgestanden. Vielleicht gerade dann, wenn ich an den Thron Gottes komme, ist er wütend. Nein, Gott gibt schriftlich. Er ist treu. Auf ihn kann man sich verlassen. Es ist nicht morgen so und heute anders oder heute so und morgen anders. Du bist treu, so hat Heinz Pollack, ein Jude, der in Berlin lebte und vor den Nazis noch nach Schweden flüchten konnte, den wir 2004 in Haifa im Altenheim getroffen. So hat er sein Buch überschrieben, Deine Treue ist groß, Erinnerung eines Nicht-Ariers. Deine Treue ist groß. Und Gott hat uns ein riesiges Buch geschenkt, voller Bezeugung der Treue. Und er macht das vor allem, und wir haben dieser Tage, wenn wir über Heilsgeschichte in unserer Konferenz gesprochen haben, dieses Volk betrachtet, an dem Gott so vieles zeigt. Israel, sagen Sie mir, wenn Sie Ihre Bibel kennen, welche Sünde hat Israel nicht begangen? Bis hin zu den schlimmsten Gräuelsünden. Und doch sagt Gott, ich habe dich von jeher geliebt. Ich will mich erbarmen. Ich will dich wieder annehmen. Ich will mich mit dir verloben. Du sollst mich umgeben und so weiter. Israel ist das Modellvolk. Und Paulus liest seine Aufführung über Israel, Römer 9 bis 11, indem er plötzlich von Israel in die ganze Welt geht und sagt, denn Gott hat alle zusammengeschlossen, eingeschlossen in die Sünde, in die Ungerechtigkeit, auf dass er sich aller erbarme. Modell, Modell. Jesus ist treu im Vergeben der Sünden. Wie vielen hat dieser Satz schon geholfen? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Jesus ist treu und setzt in den Dienst wieder ein, sogar den Verleugner Petrus. Es ist doch schon eine Botschaft an sich. Wer waren denn die zwei führenden Apostel? Im Beschneidungsbereich war es Petrus, ein Christusverleugner. Und im unbeschnittenen Bereich, Bereich der Nation, war es Paulus, ein Christusverfolger. Ja, kann Gott noch deutlicher reden? Die hätten wir ja nicht mal eingewechselt. Die wären nicht mal nominiert worden bei uns. So ist Gott. Vergisst keinen. Die Nazis haben versucht, jede Erinnerung an die jüdische Kultur und an Namen zu beseitigen. Grabsteine wurden rausgerissen, wurden zu Pflasterwegen da verarbeitet und so weiter. Nummern statt Namen. Aber Gott kennt jeden Namen. Und Sacharja, das letzte Buch der Bibel, das vorletzte Buch, heißt Gott gedenkt. Aber Gott gedenkt, das bedeutet nicht nur, ja, er denkt zurück, wie war es einmal mit Israel, sondern wenn Gott an jemand denkt, dann entbrennt er in seiner Liebe, sein Buch der Rettung. Und Gott kennt jeden Namen, auch die Namenlosen, die gepeinigt werden in den KZs in Nordkorea oder jetzt in Kabul und in Afghanistan, einfach verschwinden. Er kennt die Namen der abgetriebenen Kinder und er wird sie alle wieder bringen. Jesus ist treu. Als Nehemia mit seiner Mannschaft, mit Erlaubnis des Königs, des persischen Königs, die Mauer in Jerusalem wieder aufbaut, aber vorher hat er einen gefahrvollen Weg, da sagt er, die Hand, die gnädige Hand unseres Gottes war über uns. Ich glaube, das werden wir spätestens droben alle bezeugen können über unserem Leben. Ich kapiere hier vieles auch nicht. Und für mich scheint vieles widersinnig und mit Gott gar nicht vereinbar zu sein. Aber ich glaube und weiß, es hat seinen Sinn. Und ich werde oben sagen können und Sie auch, die gnädige Hand unseres Gottes war über uns. Hast recht gemacht. Hast recht gemacht. Auch, dass du dich gegen mich durchgesetzt hast. Ich habe ja so viele andere Wünsche. Mose sagt am Ende seines Lebens, und er hat viel Schweres auch erlebt, und dieses bockige, widerspenstige Volk, und dann darf er nicht ins Land. Alle deine Wege sind vollkommen. Was Gott macht, ist wohlgetan. Schauen wir uns im dritten Punkt unsere Verlässlichkeit und Treue an. Eigentlich falsch überschrieben, aber Sie wissen, was ich sagen will. Daniel war im Glauben verlässlich und treu und er konnte nur deswegen treu sein, weil Gott ihn in großer Treue hielt und durchs Leben trug. Und jetzt kommt's. Ah, interessante Geschichte. Gab schon außergewöhnliche Menschen. Ja, so soll man die Bibel nicht lesen. Ist ja nicht nur so, was hat's mit mir heute zu tun? Sondern wir lernen daraus, auch wir können treu sein in seiner Treue, auch wir können verlässlich sein in seiner Verlässlichkeit. Das Glaube ist übrigens, die Ehe ist ein gutes Modell. Glaube heißt, sich jemand anvertrauen, jemand vertrauen und jemand treu sein. Ich sage ja immer, am Standesamt hat ja jeder die Katze im Sack ein bisschen geheiratet, oder? Du weißt doch gar nicht, wie sich der Mensch entwickelt und wie es dann ist, wenn man zusammen ist und die Kinder oder auch keine Kinder oder wie auch immer. Da ist doch so viel Unwägbarkeiten im Leben. Wissen wir doch gar nicht. Oder haben Sie 50.000 Lebenssituationen vorher besprochen, gesagt, dann machen wir so, dann machen wir so, dann machen wir so. Das ist ja Quatsch, das geht ja gar nicht. Das geht nur, ich vertraue dir, darum wage ich's. Und auf Gott ist Verlass. Ich vertraue mich ihm an, ich vertraue ihm, aber ich darf und soll und muss ihm auch treu sein. Verlässlichkeit und Festigkeit bei uns kommt nicht aus uns selber, sondern aus unserer Gottesbeziehung. Je näher wir am Herrn sind, je näher wir den Treuen ehren und in ihm leben, mit ihm Umgang haben, desto mehr wird auch Verlässlichkeit und Festigkeit und Treue in unserem Leben sein. Gerade in den Verhältnissen, in denen der Herr dich gestellt hat. Wir wollen ja immer die Verhältnisse ändern. Tja, wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich gesünder wäre. Tausend Dinge, hätte ich eine andere Frau. Also ich rede nicht von mir, nicht, dass Sie jetzt sagen, wir müssen dringend mal ins Gespräch gehen, der gute Mann. Würde ich woanders leben, wäre es eine andere Zeit, hätte ich ein schönes Haus, hätte ich einen besseren Beruf und, hätte, wäre. Und das ist ja immer auch, kennt doch jeder, oder? Sie nicht, Sie gucken so, bin nur ich so? Nee, Sie sind doch auch so, stimmt's? Na, sagen Sie doch mal ja, sind Sie doch mal ehrlich. Jeder wünscht und träumt sich doch irgendwelche noch schöneren und angeblich idealeren Verhältnisse. Und Gott sagt, ich weiß schon, warum genau du in der Spur läufst. Und das ist ein Vertrauensakt zu sagen, Gott macht's recht. Gott macht's recht. Gott will nicht die Verhältnisse, sondern mich ändern. Natürlich darf man auch um Veränderung beten und es ist ja klar. Ich meine, Gott ist ja kein Sadist, aber grundsätzlich ein Ja zu dem, was Gott uns zumutet. Schauen Sie, ich habe mir überlegt, was könnte da ein gutes Modell sein? Und mir kam das Bild vom Lastkran. Wir hatten ja, diese Woche wurde ja die neue Heizung übers Haus gehoben, ja. Ich fragte mich, wie der Kranführer, ich weiß gar nicht, stand er mit der Fernbedienung, aber wie der auf der anderen Seite das Loch sieht, wenn er die schwere Last übers Haus hebt. Ich habe dann zum den einen Arbeiter gesagt, na, wollen wir mal hoffen, dass der ein Bier getrunken hat, damit er gut trifft. Er meinte dann zwei, ja. Also die haben natürlich Walkie-Talkie und wahrscheinlich eine Kamera und so weiter. Aber eins ist ja klar, du kannst da am Haus, am Kran nicht 50 Kilo haben und dann eine Tonne übers Haus heben. Da würde ja der ganze Kran sofort umkippen. Also ein Kran muss ja im Zentrum so viel, so zentriert, so viel Ballast, so viel Gewicht haben, damit er Lasten außerhalb tragen kann. Und je mehr er in der Mitte verankert ist, umso mehr ist er tragfähig und so weiter kann er mit dem Ausleger raus. Voilà, und das ist Christsein. Und unser Dienstbereich, wenn ich mal so den Kranarm, also bei der Bewegung muss man vorsichtig sein, machen wir so. Wenn wir so den Kran, dann, manche sind nicht verankert und dann kippen sie. Da gehen Leute ins Rotlichtmilieu, wollen Jesus verkündigen und landen ganz woanders. Da wird Seelsorge geübt und es zieht sie selber in den Strudel und so weiter. Also gibt es viele Beispiele. Das Entscheidende ist unser verborgenes Leben mit Gott. Schon irdisch so. Stabile Ehe- und Familienverhältnisse sind eine ungeheuer wichtige Basis für Kinder. Oder wenn Sie an die Rehabilitationsfragen denken, da wird immer gefragt, Sozialprognose. Und da ist immer auch wichtig, in was für Verhältnisse kommt der Ex-Junkie, der Ex-Drogenabhängige, der Ex-Alkoholiker. Wenn er in stabile soziale Verhältnisse kommt, dann ist die Sozialprognose viel positiver, weil er verankert ist, weil er gehalten, getragen wird. Wenn der nichts anderes kennt, als wieder zu seinen alten Freunden zu gehen, da können Sie ihn morgen wieder auf der Straße finden. Und so müssen wir bei Jesus verankert, zentriert sein. Um ihn muss sich alles drehen. Immer wieder sich in ihm festmachen. Ein Bremer Pfarrer, es war nicht Olaf Latzel, der traf bei seinem Dienstantritt eine kleine Gemeinde an und die ist inzwischen sehr gewachsen. Und viele Mitarbeiter, viele Gruppen, klar am Wort. Und er wurde gefragt, was ist das Wichtigste für die Mitarbeiter? Also da erlebst du ja Sachen, da fasst du dir den Kopf. Da werden Leute berufen in wichtige Funktionen. Ja, was hast du für Hobbys? Hallo? Wie stehst du zu Jesus? Was ist für dich die Bibel? Das sind Fragen. Ist gar nicht so wichtig, ob einer was gut kann. Ist wichtig, ob einer beim Herrn klar steht. Also jedenfalls, der Bremer Pfarrer wurde dann gefragt, wir sind schon auf der Schlussgeraden. Und er sagte, Gebet, Bibellesen, Gottesdienst, Hauskreis sind die wichtigsten Bausteine, wenn Jesus lebendige Gemeinde baut. Puh, so einfach. Ich weiß noch einen Kreis, den ich mitgeleitet habe, der war äußerlich in der vollen Blüte, aber innen fraß schon die Fäulnis. Weil eben das verborgene Leben nicht mehr gepflegt wurde. Und da lassen sich viele täuschen. Oh, da waren viele da. Oh, das ist groß. Wie sieht's innerlich aus? Verborgen, hinter den Kulissen. Um was geht's? Und umgekehrt habe ich erlebt, äußerlich, aber da ist ein geistliches Leben. Ich denke an so manchen Kreis, wo ich schon hingekommen bin, da sagte ich, von denen weiß in Berlin und in Stuttgart und in Karlsruhe kein Mensch, aber hier wird eine Perle Gottes geschmiedet. Oder man sagt ja nicht geschmiedet bei Perlen. Treue und Verlässlichkeit, ich will noch zum Schluss zwei Bereiche rausgreifen, Beruf und Ehe und Familie. Das ist ja die Keimzelle, so hat ja sogar meine Partei, ich glaube vor 25, 30 Jahren war die Werbung, Ehe und Familie, Keimzelle unserer Gesellschaft. Stimmt ja, aber mit der Gender-Ideologie nicht mehr. Der Teufel weiß, wenn er Ehen und Familien kaputt machen kann, dann ist die Gesellschaft mehr als krank. Und in der Zeit leben wir zunehmend, einer der Hauptkampfplätze. Und die Christen sind ja auch betroffen. Aber zunächst mal im Beruf, Treue, Ehrlichkeit, Stehen zu Fehlern. Ich denke an einen Bruder, Geschäftsführer eines Autohauses, mehrerer Autohäuser. Und da sagte in seinem Zeugnis, und das sagten auch andere über ihn, auf sein Wort ist Verlass. Wenn der gesagt hat, das wird so gemacht, dann wird es so gemacht, auch wenn es zu seinem Nachteil ist. Ich kenne auch andere, auch Brüder, da weißt du nicht, ob sie sich an das halten, was sie gesagt haben. Jeder kennt ja die Versuchung, neulich habe ich was verkauft, und einen Tag später habe ich entdeckt, bevor ich es noch weggeschickt habe, ich würde ja da und da ein paar hundert Euro mehr kriegen für selbe. Da fing sofort das schwäbische Denken bei mir an, könnte ich eigentlich noch mal irgendwie raus aus dem alten Vertrag? Ich könnte ja sagen, mir ist hingefallen, verstehen Sie? Aber augenblicklich schoss mir durch den Kopf, gucken Sie nicht so entsetzt, so bin ich halt manchmal. Also augenblicklich schoss mir durch den Kopf Sprüche, ich habe es nicht mehr ganz genau hingekriegt, das ist ein wahrer Mann Gottes oder so ähnlich, wer zu seinem Nachteil schwört und sich dennoch dran hält. Nun, ich habe nicht geschworen, aber ich habe einen Vertrag abgeschlossen, so online. Ich sage, ist egal. Nächstes Mal musst du vorsichtiger sein, nicht so schnell Ja sagen. Das wird jetzt so weggeschickt und so verkauft und zu dem Preis. Treue und Verlässlichkeit. Ehe und Familie. Ich will nur einen Satz dazu sagen. Natürlich nimmt die Zahl der Scheidungen auch bei Christen zu. Es hängt auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung und mit der gesellschaftlichen Akzeptanz zusammen und mit der wirtschaftlichen Freiheit, die eben Ehepartner heute haben, war früher alles nicht so, aber natürlich auch mit einem Weggehen von Gott auch. Ich sage immer nur der kann nicht in der Ehe scheitern, der noch nie verheiratet war. Also da sollten wir wirklich keine Steine werfen. Aber es ist trotzdem beklagenswert, stimmt's? Vor allem, wie oft habe ich das, die Kinder, die vielen, vielen minderjährigen Kinder, ist fast traumatisch für so ein 5-6-jähriges Kind. Da muss Gott ganz besondere Gnade stellen. Aber was kann helfen? Die Nähe zu Gott? Stabilität in unseren Beziehungen durch Gottes Beziehung. Die Beziehung eines Christen zu einem anderen Menschen, Ehegatten, Kinder, Verwandtschaft, Arbeitskollegen, geht nie nur so. Dann sind wir ganz auf uns geworfen, sondern immer über den Herrn zu ihm. Es ist bezeichnend, dass David stolperte mit Batseba und nachher gab es sogar noch einen Auftragsmord, als er ein Lotterleben führte. Im Kampf mit der Waffenrüstung Gottes, im Dienst Gottes arbeitend und stehend, da hat er seine Psalmen geschrieben, als er in der Höhle war, heißt dann, oder als Saul ihn verfolgte, oder als er vor Absalom fliehen musste. Da war er in der Rüstung. Die Gefahr ist, wenn es uns so gut geht und wir ein Lotterleben anfangen, geistlich. Er schlief, er ging sich auf der Palastterrasse, guckte so rum. Oh, bring mal das Fernglas. Und da war es passiert. Je enger wir mit Jesus unterwegs waren, desto bewahrter, desto segensreicher sind wir für uns und unsere Familie. Ich will zum Schluss kommen, indem ich sage, für Gott sind nicht große Taten entscheidend, sondern treu in dem, was er uns anvertraut hat. Nicht jeder schlägt einen Goliath wie David oder bekehrt eine Stadt wie Jona oder bringt das Evangelium ins ganze Römische Reich wie Paulus. Einer, der viel empfangen hat und nur zu 70% treu ist, ist weniger treu wie einer, der wenig empfangen hat und überwiegend treu ist. Aber vor den Augen der Menschen sieht es anders aus, weil der andere so überragend begabt ist, aber nur so viel treu ist, ist es in unseren Augen immer viel mehr noch und viel größer als einer, der nur so viel empfangen hat, aber relativ treu ist. Dann sagen wir ja, der. Gott sieht das anders. Gott sieht die Treue in den Verhältnissen und den kleinen Dingen, die er dich gestellt hat. Da wird Gemeinde, da wird Reich Gottes, da wird Weltvollendung gebaut. Nicht auf der Galerie, nicht mit dem Applaus, nicht mit der Anerkennung. Das brauchen Menschen auch, ist ja normal. Aber verstehen Sie, wir denken immer, naja, also, nein, Sie in Ihrem Pflegebereich, in Ihren widrigen Arbeitsverhältnissen, ich weiß es nicht, was Sie piesackt, was Sie quält. Wenn keiner zuschaut, das ist das Entscheidende, da wird das Glaubensleben geformt und geprägt. Gerade in den kleinen Dingen geschieht das Entscheidende. Da entscheidet sich's. Die Hure Babylon, die sie ja immer mehr formiert, Glanz, Pomp, Pracht, mediale Präsenz, das sind die Großen, die Mächtigen, die Schönen, die Reichen. Innerlich leer, hohl. Was wird da geweint und geheult? Da ist, aber es sieht toll aus. Die kleine Herde ist oftmals anders. Gucken wir uns doch an. Ich habe dieser Tage einen bundesweit bekannten Mann angefragt. Der kannte uns überhaupt nicht. Da muss ich natürlich sehr überlegen, ob er in so einen Laden kommt. Das ist der Weg, die kleine Herde, aber Gott. Und wir werden staunen, wenn wir beim Herrn sind, entschuldigen Sie mich, das sagt, die letzten Hinterbänkler, die Omas und Opas, die keiner so richtig wahrnimmt, die ganze Gemeinde betend getragen haben, einschließlich der Pastoren, und hell leuchten werden und wie mancher angeblich Große im Reich Gottes ein ganz kleines Licht sein wird. Treue im Kleinen. Bischof Riley, anglikanischer Bischof, die Kraft im Kleinen ist sehr wundervoll. Niemand ahnt, was Gott aus den kleinen Dingen schaffen kann. Oh, wie wichtig sind kleine Gewohnheiten. Dann ein Kanadier, Professor Don Carson, er sagt, schaut euch doch mal die Eigenschaften von Ältesten an. Gar nichts Besonderes. Ich sage es mal ein bisschen hart, jetzt sollen nicht saufen, sollen nicht unnüchtern sein und so weiter. Sind schon wichtige Dinge, aber nichts Spektakuläres. Aber er sagt, all dies sind kleine Dinge, die sich summieren. Was wir von unseren Pastoren brauchen und von der ganzen Gemeinde, ist kein Weltklasse-Intellekt, keine große Gelehrsamkeit, sondern Treue im Kleinen, die von christlicher Reife zeugt und somit ein Vorbild für die Herde ist. Auch im Gemeindeleben machen die kleinen Dinge einen großen Unterschied. Und deswegen ist auch so wichtig, dass man Augen hat für Menschen und Geschwister, die so im Verborgenen und im Kleinen tätig sind. Und gerade ihnen einmal Danke sagt und gerade ihnen Wertschätzung entgegenbringt. Treue im Kleinen. Ich schließe mit Lukas 16, Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Aber Gott sei Dank, wir können treu und verlässlich sein. Auf uns kann man bauen, weil wir uns an Jesus halten. Und auf uns sollte man sich verlassen können. Amen. Wir beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass du dein Charakter, dein Wesen immer mehr auch ausleben möchtest in unseren Herzen. Und es gibt doch letztlich nichts Beglückenderes und Zielorientierteres, als so zu leben, wie du lebst, so zu dienen, wie du dienst, so sich hinzugeben, wie du dich hingibst. Und danke für deine Treue. Danke, dass wer auf dich baut, auf Felsengrund baut. Und uns schenkt, dass auch diese Treue, diese Verlässlichkeit, diese Zuverlässigkeit in unserem Leben Raum gewinnt. Dass wir uns an dich halten und in deiner Gegenwart, auch in den kleinen, unscheinbaren Dingen, gerade in den kleinen, unscheinbaren Dingen, wo niemand hinschaut, wo es keinen Applaus gibt, oft nur Ärger und Mühe, dass wir dir da treu sind. Denn du siehst in das Verborgene. Und da prägst du und da veränderst du. Und da werden die Edelsteine geschaffen, die in der Herrlichkeit offenbar werden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.